Punkt Nummer 9. Nicht der Trunkenheit ergeben sein. 1. Timotheus 3, Vers 3 und Titus 1, Vers 7. Zwei Dinge würde ich hieraus ableiten, die wichtig sind. Für uns ist es relativ logisch, dass wenn jemand Alkoholiker ist und am Tag einen Kasten Bier trinkt und 5 Flaschen Schnaps, dass das ein schlechtes Vorbild ist und der wahrscheinlich nicht die Qualifikation mitbringt, andere Leute anzuleiten. So wollen wir das noch ein bisschen spezieller ausdrücken, und zwar das Ausdehnen auf Abhängigkeiten in jeglicher Form. Süchte, Abhängigkeiten, sei es nun Alkohol, sei es Drogen in irgendeiner Form, sei es Sucht nach Arbeit, sei es Sucht nach Vergnügung, Sucht nach allen möglichen Dingen. Das ist etwas, wovon wir nicht gebunden sein sollten. Und Rausch in jeder Form. Es gibt ja nicht nur den Alkoholrausch, es gibt auch einen Geschwindigkeitsrausch zum Beispiel oder einen Spielrausch oder einen, keine Ahnung, da würden einigen von euch vielleicht noch mehr Sachen einfallen, wo wir quasi nicht mehr Herr unserer Sinne sind, uns gehen lassen und uns im Rausch befinden. Das ist etwas, was quasi dem dann widerspricht, dass wir nüchtern sein sollen und wovor wir uns schützen sollten. Ja? War das verständlich? Okay, gut. Gehen wir gleich zum nächsten Punkt. Erster Timotheus 3,3 und Titus 1, Vers 7. Ein Ältester soll nicht gewalttätig sein. Es geht nicht, dass ein Ältester brutal und gewalttätig ist und für den quasi Gewaltanwendung zur Normalität gehört. Ein Mann, der seine Frau schlägt, kann kein Leiter sein. Ein Mann, der seine Kinder missbraucht oder irgendwie im Keller einsperrt oder sonst irgendwas, also unverhältnismäßig hart bestraft mit Gewalttätigkeit, schließt vom Leitungsdienst aus. Aber nicht nur die körperliche Gewalt, sondern auch die verbale Gewalt sollte tabu sein. Also Schimpfwörter in jeder Form, dominieren mit lauter Stimme und mit also manipulieren, dominieren mit lauter Stimme, mit Schimpfwörtern, mit Ausrastern, dass quasi man Angst hat, mit so einer Person zu reden, Angst hat, auf diese Person zu reagieren. Das darf nicht der Normalzustand in einer christlichen Familie sein. Klar kann's mal, kann es, wenn man die Kontrolle verliert und diese Linie übergeht und seine Frau, seine Kinder anschreit oder sogar beleidigt oder sowas, dann muss danach immer Buße getan werden, weil das ist nicht normal. Dass in einem christlichen Haushalt geschrien und geschlagen wird, ist nicht normal. Und es ist ganz wichtig, dass wir diesen Standard aufrechterhalten und uns daran halten. Ich denke, damit können wir alle ganz gut mitgehen. 11. Der Aufseher, der Älteste, soll nicht nach schändlichem Gewinn strebend sein, sondern gütig. Was ist schändlicher Gewinn? Haben wir da bestimmt auch was aufgeschrieben? Schändlicher Gewinn, wenn der Dienst als ein, Paulus sagt ja auch, der Dienst ist für die falschen Apostel ein Mittel zum Gewinn. Schändlicher Gewinn ist, wenn der Dienst mir selber dient. Wenn ich die Dinge mache, wegen meiner Anliegen, wegen dem, was ich will und wegen dem, was ich daraus gewinne. Es ist ein Dienst für mich selber. Hesekiel 34, Vers 2 heißt es, wehe den Hirten, die sich selber weiden. So, wenn ich, das ist das, was ich auch vorhin angesprochen habe, wenn ich nicht den Dienst begehre, sondern die Position begehre, damit ich dominant Einfluss ausüben kann und wie der Pate ja mit dem mit wie der Puppenspieler, wie der Mafia-Pate meine Strippen ziehen kann und kontrollieren kann, damit meine Macht erhalten wird, damit mein Ego gefüttert wird, damit alle mich fürchten, damit alle sehen, dass ich derjenige bin, der hier das Sagen hat. Das ist schändlicher Gewinn. Und dafür ist das Evangelium und das Reich Gottes nicht ausgelegt und auch nicht dafür gedacht. Und Gott ist sehr, sehr, sehr eifrig darin, seinen Leib, also den Leib Christi, davon reinzuhalten. Dass wir dienen, nicht weil es mir dient, sondern dass wir dienen, weil es dem Nächsten dient und weil es Gott Ehre bringt. So, jetzt fragst du vielleicht, wie soll man das denn sehen? Das ist eine gute Frage, die ich mir da gerade selber gestellt habe. Wie schätze ich denn ein, ob jemand nach schändlichen Gewinn strebt und wenn er eigentlich nur für sich selber leben will oder für sich selber dienen möchte und es eben gar nicht um die anderen und um Gott geht? Und da ist eben wichtig, dass wir das Leben voneinander kennen, dass wir eben diese Gastfreundschaft besitzen, dass wir die Person kennenlernen. Es ist ja nicht bei einem Bewerbungsgespräch, wo du zum Assessment Center kommst. Heißt das so, Assessment Center? Zum Assessment Center, und da sitzen da fünf Herren im feinen Anzug und fragen dann, ja, Herr Blaschke, Sie wollen also älter werden. Nennen Sie mal drei Stärken und drei Schwächen von sich. So, das ist ja, wir sind ja nicht professionell in erster Linie, sondern wir sind Familie in erster Linie. Und wir lernen einander kennen, indem wir das Leben miteinander teilen. Und wenn du das Leben mit jemandem teilst und wenn du jemanden immer und immer wieder triffst und Gespräche führst, dann merkst du relativ schnell, was im Herzen drin ist. Nicht, weil du einen Laserblick hast wie Jesus, der in unsere Herzen hineinschauen kann, sondern indem du einfach hörst und siehst, wie eine Person spricht und wie sie lebt. Denn was im Herzen ist, wissen wir alle, kommt aus dem Mund raus. Schändlicher Gewinn. Also wehe den Hirten, die sich selber weiden. Das eigene Ego, Macht, Einfluss, Manipulation, Selbstdienst statt Gottesdienst. Ja, das haben wir ganz gut. Es ist ein Dienst am Selbst statt an Gott. Gottesdienst heißt ja Gottesdienst, weil man da Gott dient. Zwölftens. Denkt dran, wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Schreibst du das jetzt auf? Wenn ich Fragen habe, melde ich mich. Okay. Ein Ältester, ein Aufseher soll nicht streitsüchtig sein. Streitsucht, das war ein Riesen... vielleicht habe ich es auch schon überwunden, aber ich rede jetzt einfach mal in der Gegenwartsform. Streitsucht ist, / war, für mich ein Riesenproblem. Streitsucht ist die Sucht, Recht zu haben. Recht haben zu müssen. Und sich das nicht einzugestehen, beziehungsweise anderen das nicht einzugestehen, dass man selber nicht Recht hat und dass vielleicht auch andere Meinungen eventuell auch stimmen können. Eine Person, ja, vielleicht, eventuell, ist unwahrscheinlich, aber es könnte sein. Das heißt nicht, dass ich nicht das, was ich erkannt habe aus dem Wort Gottes, dass ich das standhaft vertrete und das lehre mit Überzeugung und da wirklich dahinter stehe. Aber das heißt auch, dass ich das immer mit einbeziehe oder die Möglichkeit in Betracht habe, dass ich auch falsch liegen könnte. Und dass es nicht daran hängt, dass ich euch alle überzeuge von dem, was meiner Meinung nach stimmt und richtig und wichtig ist. Das liegt nicht in meiner Hand. Ich kann das Werk tun, was Gott mir anvertraut, kann die Worte sprechen, die der Herr mir aufs Herz gibt. Aber ich habe nicht die Pflicht, euch alle richtig zu stellen. Halleluja. Früher dachte ich das, da haben wir so gelebt, Felix und ich. Das war unsere Mission. Alle müssen, war natürlich nicht ausgesprochen, aber wir müssen alle richtig stellen. Weil die anderen sind immer automatisch falsch, sobald sie mit einer Sache nicht übereinstimmen, die wir als wichtig und richtig angesehen haben. Und dann ging das los, wie ein Maschinengewehr. Die Wahrheitskugeln flogen nur so um die Ohren. Und Das ist dahinter steckt, also dieses Eintreten für die Wahrheit kann eine Riesenstärke sein. Und es kann eine Riesenschwäche sein. So ist es beides. Alles, jede Gabe, die du hast, kann eine Stärke und eine Schwäche sein. Deine Gabe kann sein Hilfsbereitschaft. Du siehst, wo jemand eine Not hat. Du siehst, wo du aushelfen kannst. Das ist eine Riesengabe. Aber das kann auch eine Riesenschwäche sein, dass du dich verrennst und dann nur noch am Rotieren bist und es allen recht machst. Und dann das Eigentliche, das Wichtige, das, was Gott dir gegeben hat, vergisst. Und so können wir alle Gaben des Wortes Gottes oder alle Charaktereigenschaften nehmen, die sowohl eine Stärke, aber auch eine Schwäche sind. So, und Leiter sollten das ist auch ein Dienst an uns selber, wenn wir streitsüchtig sind, wenn wir Recht haben wollen. Weil es geht da eigentlich nur um meinen Stolz, um mein Ego. Ich muss Recht haben. Und mit so jemandem muss Gott intensiv handeln. Ja, das muss eine tiefen Wirkung haben, dieses Gnadenwerk. Und ich kann zur Ehre Gottes bezeugen, dass Gott, weil immer wenn wir da singen, da gibt es dieses eine Lied, was wir manchmal singen, weil er mich verändert hat. Und immer wenn, oder irgendwie sowas, ich preise dich, dass ich nicht mehr so bin, wie ich war oder sowas. Und immer wenn ich diese Liedzeile habe, kommt immer ein spontanes Halleluja über meine Lippen. Dass Gott mich verändert hat, weil ich so streitsüchtig war, so rechthaberisch war, ist ein Wunder. Halleluja. Und das ist eine Sache, da können wir ein bisschen aufmerksam sein, wenn wir in Diskussionen sind, im Hauskreis oder in der Gemeinde oder in Familien, was für eine Haltung habe ich? Möchte ich das Beste des anderen oder möchte ich, dass er mit mir übereinstimmt, damit ich Recht habe? Ist mein Einstehen für die Wahrheit ein Akt der Liebe zu Gott und zum Wort Gottes und der Liebe zum Nächsten? Oder ist es eigentlich nur ein Akt zur Selbstliebe? Weil ich ja Recht haben muss. Weil ich auf der richtigen Position stehen muss. So, erfordert eine gewisse Reife, eine andere Meinung auch stehen zu lassen. Ich mag das so sehr. Ich gucke in letzter Zeit ab und zu mal von Michael Brown. Das ist ein ziemlich bekannter Bibellehrer in Amerika, einer von den Guten, nicht einer von den Bösen. Und der macht regelmäßig Veranstaltungen der Debatten. Der trifft sich mit Rabbis, mit Imamen, der trifft sich mit katholischen Priestern, mit allen möglichen Leuten. Er selbst glaubt an den freien Willen, dann trifft er sich mit Leuten, die sagen, freien Willen gibt es nicht. Und dann stehen die sich 2 Stunden hin und debattieren miteinander und umarmen sich vorher und umarmen sich nachher. Und sie tauschen ihre Position aus, ohne dass sie hart werden im Herzen und den anderen fertig machen wollen. Was ist ein Zeichen von Reife? Und diese Qualität möchte Gott in uns formen. Amen? Du musst schon ab und zu mal Amen sagen, weil sonst, wir sind da zu deutsch. Ja? So ein bisschen mehr Amen sagen. Okay, 13. Wann gibt es Mittagessen? Um 12, ne? Ja, da liegt man ja gut in der Zeit. Kann man ein bisschen langsamer machen. Wir müssen ja nicht Punkt 12 Schluss machen. 13. Ein Ältester soll nicht geldgierig sein. Nicht geldgierig sein. Lasst uns mal dazu den Hebräerbrief aufschlagen. Hebräer 13. Vers 5. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben. Und dich niemals verlassen. Und dazu kann man noch 1. Timotheus Kapitel 6 aufschlagen. Oder notieren, wie ihr wollt. Vers 10. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Geld ist nicht das Problem. Ja, also wir können jetzt wieder in das andere Extrem gehen und sagen, Geld, Besitz, alles weg. Wir reißen ein Schriftchen aus dem Kontext und sagen, wir verkaufen alles, was wir haben und leben im Wald. Gibt es da einen, der wohnt da am Schoner Grund? aber ich glaube nicht aus christlicher Überzeugung. Oder wir gehen ins Kloster und wir haben nur noch ganz, ganz wenig, nur das, was zum täglichen Bedarf ist. Das ist überhaupt nicht schriftgemäße Jesus-Nachfolge. Aber nicht Geld ist das Problem, sondern Geldliebe ist das Problem. Wenn ich Geld liebe, dann trage ich in mir drin die Wurzel für alles Böse. Aus dieser einen kleinen Wurzel, Geldliebe, kann alles Böse kommen, was du dir vorstellen kannst. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten, wie gehe ich mit meinem Geld um? Was für ein Verhältnis habe ich zu meinem Geld? Hängt mein Herz an meinem Geld? Wie gehe ich damit um, wenn unvorhergesehene Rechnungen ins Haus trudeln und ich das Geld gerade für was anderes geplant habe? Wie gehe ich damit um, wenn ich Geldverlust habe? Wenn Geld flöten geht? Ich könnte euch da ein paar Geschichten erzählen, was ich nicht mache. Wo wir Geld verloren haben, quasi zum Fenster rausgeschmissen. Wie gehst du dann damit um, wenn du einen Fehler gemacht hast und dabei Geld draufgegangen ist? Kannst du dir das vergeben oder bist du, oh, das Geld, wie konnte ich nur? Und hängst du innerlich noch dran und kannst es nicht akzeptieren, dass du einfach mal dumm warst? Wie sieht es aus damit mit deinem Gebeverhalten? Bist du bereit, in das Reich Gottes hineinzugeben? Nicht als Gesetz, 10%, muss ich erstmal nachfragen, vom Brutto oder vom Netto. Und dann sehen wir haben das erlebt, ich habe mal 2-3 Mal in der Gemeinde, wo wir vorher waren, Opferkiste ausgezählt. Da müssen immer 2 dabei sein, da gibt es so einen Zettel, muss immer genau drinstehen. Und da war ein Briefumschlag, 210 Euro oder 209 Euro und 53 Cent, Zehnter. Ich dachte mir, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Die hat 209 Euro und warum hat sie das nicht aufgerundet auf 210 oder 250? Was ist denn, was hatte die für ein Problem? Das ist am Geld hängen. Nicht, dass ich gar nichts gebe, aber dass ich genauso viel gebe, wie ich gerade muss. Und der Rest ist für mich. Wer weiß, vielleicht hat die noch ganz woanders in die Mission und was weiß ich nicht. Also das ist ja jetzt, sei mal dahingestellt. Aber älteste Leiter sollten freizügige Geber sein. Geben ist eine Tugend im Wort Gottes, eine der 3 großen geistlichen Disziplinen aus der Bergpredigt. Geben. Wenn du gibst, sollst du nicht so sein wie die Pharisäer. So, Jesus, ich glaube, das ist Markus 10, setzt sich in den Tempel gegenüber der Spendendose. Und er sah viele Reiche, die viel Geld einlegten. Stellt euch das mal vor, wie dreist das ist. Das würde keiner von uns machen. Stellt euch mal vor, nach dem Gottesdienst stelle ich mich vor die rote Spendendose. Moment, warte mal, wie viel hast du da jetzt gerade rein? Aha, okay. So, das würde keiner von uns machen, aber Jesus hat es gemacht. Und das ist eine Lehre für uns. Er guckt darauf, wie du mit deinem Geld umgehst. Er guckt darauf, wie viel du bereit bist zu geben. Ob du bereit bist, dein ganzes Geld ihm zur Verfügung zu stellen. Dass nicht der Pastor oder dein Hauskreis darüber bestimmt, sondern dass der Heilige Geist dich leitet. Also niemand darf bestimmen, wie viel du gibst. Ja, es gibt ja diese manipulativen Praktiken. Jetzt bete mal dein Nachbar für dich und der sagt dir, der empfängt vom Geist, wie viel Geld du geben sollst. Und dann hebst du das Portemonnaie hoch, bevor das Opfer eingesammelt wird und sagst, Geld, du bist nicht mein Gott. Das ist alles manipulative Hexerei. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Sondern wir wollen vom Heiligen Geist geführt sein. Und wenn der Heilige Geist sagt, gib so und so viel Geld, dort und dorthin, an die und die Person, an den und den Dienst, dann bist du bereit, das einfach abzugeben. Oder sagst du, so viel Geld habe ich ja noch nie gegeben. Hängst du da dran oder bist du bereitwillig, ihm zu vertrauen? Hebräer 13, Vers 5 macht es ganz eindeutig klar, dass wenn du bereit bist zu geben, euer Wandel sei frei von Geldliebe, denn Ich habe versprochen, dich nicht fallen zu lassen. Ich trage dich. Wir vertrauen ihm. Und er wird uns versorgen. Und wenn du dich aber nie in die... Jetzt rede ich ganz viel über Geld, das war gar nicht geplant. Das macht aber irgendwie so viel Spaß. Wenn du nie über die Maßen gibst und dich nie abhängig machst von Gott, dann kann ich dir eins sagen, du wirst nie ein Versorgungswunder erleben. Weil du bist ja schon versorgt. Wenn du dir alles leisten kannst und alles schön ordentlich das Auto dir auf Pump kaufst und so weiter, da Verträge machst und du bist nie abhängig von Gott, dann wirst du auch nie ein Versorgungswunder erleben. Ich erinnere mich gerne an die Zeiten zurück, wo wir 350 Euro im Monat hatten, Kathi und ich. Halleluja, das war eine schöne Zeit, wo wir immer wieder kamen und sagten, wir wissen nicht, wie wir hier... Und dann hat Gott gesagt, ihr fahrt zu der Konferenz da irgendwo nach Bayern und wir wussten... Jesus, wir haben kein Geld und wir sind hingefahren und haben und hatten kein Geld für die Tankfüllung zurück. Und Jesus hat uns wunderbar versorgt. Es war eine herrliche Gebetserhörung. Und wir haben Sachen, ich fahre jetzt im Moment das dritte geschenkte Auto. Nichts habe ich dafür getan. Und wenn dann andere kommen und sagen, neidisch sind, sage ich dann, Leute, ich hab dafür nichts gemacht. Ich habe da nicht irgendwie ich habe nichts dafür gemacht. Ich habe es einfach geschenkt gekriegt, weil ich es brauchte. Ja, da kam dann jetzt noch das Auto, was wir nicht brauchen, das haben wir jetzt zurückgegeben. So ist es ganz wichtig, dass wir bereit sind, Gott unser Geld zur Verfügung zu stellen und nicht an dem Geld zu hängen. Weil ich sage dir, es gibt keine Leichenwagen mit Anhänger. Du kannst den ganzen Schnotter, den ganzen Krempel, das ganze verrostende, faulende Zeug eh nicht mitnehmen. Halleluja. Okay, also nicht geldgierig sein. Puh. Ja, David? Gott sagt in seinem Wort, du sollst den Namen des Herrn nicht versuchen. Du sollst mich nicht auf die Probe stellen. Außer an einem Punkt, in Malachi Kapitel 3. Da sagt er, prüft mich doch. Bringt den ganzen Zehnten, das ist immer wieder beim Gesetz, ja. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus Gottes. Bringt alles hinein. Prüft mich doch, ob ich denn nicht die Fenster des Himmels öffne und Segen ausgieße auf euch. Prüft mich doch. So will Gott, dass wir manchmal ihm einfach vertrauen und uns ganz in seiner Hand wiederfinden. Und du wirst staunen, wie Gott, was Gott für kreative Wege hat, dich zu versorgen. Wo haben wir den Abraham? Nee, da, guckt ihn euch an. Traurig und depressiv, wie er war, der Elia. Wird von Raben mit Brot versorgt. Halleluja. Gott hat so viele tausend kreative Wege, euch zu versorgen und euch eure Bedürfnisse zu erfüllen. Halleluja. So, und das Schöne ist, im Reich Gottes, wenn wir über Geld sprechen, ist der Gottesstandard für uns ist Überfluss. Das heißt, immer ein bisschen mehr, als wir eigentlich brauchen. Das ist Gottes Standard. Und aus diesem Überfluss und darüber hinaus möchte Gott, dass wir segnen und anderen geben. Okay, das ist ein Thema für eine andere Zeit. Gibt viel dazu zu sagen. Punkt 14. Der Älteste soll dem eigenen Haus oder auch der eigenen Familie gut vorstehen. Wenn wir die Schriftstellen mal lesen, 1. Timotheus 3, Vers 4 bis 5. Einer, der seinen eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit,
Wenn aber jemand sein eigenes Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Und dann noch die Schriftstelle in Titus 1, Vers 6, die ist auch ganz interessant und wirft nochmal ein ganz gutes Licht darauf. Aus diesem Grund erinnere dich daran, Moment, ich hätte die falsche Schriftstelle aufgeschrieben, oder? Ja. Ach, ich bin im falschen Brief. Oh Mann. Titus 1, Vers 6. Wenn einer untadelig ist, Mann, einer Frau, genau, und treue Kinder hat, andere Übersetzung wäre gläubig, das ist im Griechischen das Gleiche, treue oder gläubige Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. So, die Kinder eines Leiters sollten von dem Leiter gut geführt, erzogen und betreut sein. Und Aufsässigkeit und Ausschweifung ist das Gegenteil von dem Wort, was wir in 1. Timotheus Kapitel 3 sehen, Unterordnung. Dass Kinder sich unterordnen, heißt, dass sie dem Standard und dem Standard, den der Vater als Leiter der Familie in die Gemeinde, in die Familie hineinbringt, dass sie sich dem unterordnen und anpassen. Aber hier ist es Unterordnung mit Ehrbarkeit. 1. Timotheus 3, Vers 4 und 4. Es ist Unterordnung mit Ehrbarkeit, nicht Unterordnung in Brutalität, Unterordnung in Herrschsucht, Unterordnung mit Manipulation oder mit Angst. Es ist Unterordnung in Ehrbarkeit. Und was ehrbar ist, lesen wir aus der Bibel. Was Erziehung ist, die ehrbar ist, lesen wir in der Bibel. Und das ist zuallererst Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Der größte Mangel, den Kinder mitkriegen können, entsteht nicht dadurch, dass sie zu viel Videospiele spielen, sondern entsteht dadurch, dass sie zu wenig geliebt sind. So ein Vater, eine Mutter, die sind für ihr Kind zuallererst als Personen da. Wie viel Schaden ist schon entstanden? Bei Kindern, die zwar materiell alles hatten, aber kein Vater und keine Mutter. Höchstens am Wochenende, was aber das Fehlen unter der Woche nicht wieder gut macht. Oder noch schlimmer im Urlaub. Ich verbringe doch Zeit mit meiner Familie im Urlaub. So, es ist eine Unterordnung in Ehrbarkeit, eine Erziehung in der Furcht des Herrn und in der Liebe Gottes. Und hier geht es um Kinder. Ich sage das ganz bewusst. Wir sind ja alle die Kinder von irgendwem. Ja? Ich bin das Kind von meinem Vater, aber ich bin nicht mehr sein Kind in dem Sinne, dass er derjenige ist, der über mich wachen muss. Wenn dein Kind erwachsen geworden ist, hast du natürlich immer noch eine Autorität und eine Pflicht und eine Ehre, für das Kind weiter da zu sein, wenn es dich braucht. Aber du bist nicht mehr dafür zuständig, ein erwachsenes Kind in Unterordnung zu halten. So, wenn dein Kind, wenn es erwachsen ist, sagt, ich will mit dem Glauben nichts zu tun haben, ich schmeiß das alles hin, ich mach Remi Demi oder ich gehe, was auch immer, egal. Irgendwas mit Sünde, Jesus ist mir egal, ich gehe in Sünde, ich gehe in ein normales weltliches Leben. Dann kannst du ein Stück weit natürlich überlegen, okay, was war mein Teil daran, dass es so weit gekommen ist, aber du kannst nicht mehr dafür verantwortlich gemacht werden. Dein Kind trifft seine eigenen Entscheidungen. Und dein Kind entscheidet, wenn es erwachsen geworden ist, natürlich selber, was für ein Leben es führt und was es nun nicht für ein Leben führt. War das recht verständlich? Ich kann mir vorstellen, da gibt es bestimmt noch eine Frage. Vielleicht? Julia?
Wenn die Kinder erwachsen sind und quasi, sagen wir jetzt mal, ganz grob an der Sünde leben, könnte man trotzdem Ältester werden, weil man das vorher sein Haus
gebraucht? Meiner Meinung nach, ja. Es ist das Haus die Familie, das Haus des Leiters, wenn die Kinder im Haus, also ganz buchstäblich noch im Haus wohnen und quasi sich dieser Leitung der Familie unterordnen. Genau. Aber also zum Beispiel in unserer vorherigen Gemeinde gab es einen Ältesten und der und dessen Kind ist also dann in späten Teenagerjahren dann komplett vom Glauben weg. Und dann gab es natürlich, ja, aber der muss doch gläubige Kinder haben. Steht doch in Titus Kapitel 1. Aber das wäre für mich eine überzogene Interpretation der Schriftstellen, die ich nicht so anwenden würde. Weil du kannst nicht für alles, was das Kind macht, die Eltern verantwortlich machen.
Hi.
War das eine... Noch jemand eine Frage?
Zumal ja wahrscheinlich auch Kinder, die im Kulturkreis nicht so lange zu Hause gelebt haben, also nicht bis 18 oder 20 Jahre, sondern wahrscheinlich erst bis 13 oder 14 oder so. Ne?
Kann sein, da müssen wir dann Thomas fragen. Der hält uns dann morgen eine lange Lehre über den Kulturhintergrund. Ja, wahrscheinlich. Also Maria, da sagt man ja so, dass die mit 13, 14 da verlobt war und dann quasi in ein neues Haus umgezogen ist zu ihrem Verlobten, zu ihrem Mann Josef dann. Genau. Gut. Okay, ich mache jetzt einfach mal weiter. Wenn euch dann noch was einfällt, ich denke, wir haben dann noch Zeit, um eventuelle Fragen loszuwerden. Das ist jetzt richtig interessant und wichtig. Ein Ältester sollte kein Neubekehrter sein. Die Schriftstelle müssen wir uns jetzt mal ganz genau angucken. 1. Timotheus 3, Vers 6. Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Es gibt Übersetzungen, die übersetzen das verkehrt. Meine ist richtig. Ich habe die wahre Schrift. Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht, nicht in ein Gericht, sondern in das Gericht des Teufels fällt. Wenn Neubekehrte zu schnell in Verantwortung und in Leitung gebracht werden, besteht die Versuchung, dass sie aufgeblasen werden und in ein Gericht fallen. Nicht in irgendein Gericht, sondern genau dasselbe Gericht, was den Teufel getroffen hat. Welches Gericht hat den Teufel getroffen? Wir können es nachlesen in Jesaja 14 und in Hesekiel 28 ist es, glaube ich. Ja, Stolz, genau. Luzifer war schöner als alle Wesen Gottes. Der herrlichste Engel, über und über mit Edelsteinen bedeckt. Und wenn das Licht Gottes ihn traf, hat er herrlich geleuchtet. Und das heißt, wegen seiner Schönheit hat sein Herz sich erhoben. Er wurde stolz. Und das ist die eigentliche Ursünde, die eigentliche Wurzel von allem Schlechten, was es in der Welt gibt, die Unabhängigkeit von Gott. Ein stolzes Herz. Und wenn wir eine Person, die noch keinen ausgeprägten, gefestigten Charakter hat, die noch nicht durch die Bibelschulen Gottes, gibt ja verschiedene Bibelschulen, die Wüstenbibelschule, die Verlustbibelschule, so verschiedene Bibelschulen, durch die der Herr uns schickt. Und wenn wir da noch nicht durch sind und schon zu früh in Position eingesetzt werden, dann blasen wir uns auf. Das heißt, unser Stolz, unser Ego wird über die Maßen groß aufgeblasen, sodass, selbst wenn die Person ein Charisma mitbringt, eine Leiterpersönlichkeit hat, ist es sehr gefährlich, nicht also für alle anderen auch, ja, aber hauptsächlich für den Neubekehrten. Denn wenn das Charisma den Charakter trägt, geht es schief. Ich habe das mal. Der Charakter trägt das Charisma und ist immer größer als das Charisma. Das Charisma darf nie größer sein als der Charakter. Das ist die verkehrte Ordnung Gottes. Und dass ein Charakter wächst, das braucht Zeit. Das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, der muss 5 Jahre Christ sein mindestens oder 10 Jahre Christ sein oder 20 Jahre Christ sein, sondern das heißt, es muss ein gewisser Charakter, eine Entwicklung sichtbar sein in einer Person. Reife und Alter im Glauben misst man nicht an zeitlichen Jahren. Du kannst 30, 40 Jahre Christ sein und immer noch in den Babyschuhen, in die Windeln machen und gefüttert werden müssen und unfähig sein, Lasten zu tragen. Wachstum im Glauben kommt hauptsächlich dadurch, dass wir Gehorsamsschritte gehen. Boah, das ist so wichtig, was ich euch gerade sage. Reife und Wachstum im Glauben kommt durch Gehorsamsschritte. Das ist die Art und Weise, wie wir wachsen. Und dann kommt natürlich noch das ganze Thema der Heilung mit rein, kommt das ganze Thema des Gebetslebens, der Umgang mit dem Wort Gottes kommt damit rein, dass wir, und das alles bringt eine Balance in eine Persönlichkeit, dass man Lasten auf sie legen kann. Auf Babys kannst du keine Lasten legen. Ja, wenn du Ole jetzt hier so einen 30 Kilo schweren Rucksack auflädst, der würde darunter zerbrechen und schreien, Herr, nimm mir das ab. Aber wenn du David, der ein erwachsener Mann ist, einen 30 Kilo Rucksack aufsetzt, der könnte den schon eine Weile tragen. Also 30 Kilo ist vielleicht ganz schön schwer, aber vielleicht 20. Als Sportlehrer, da muss man schon ein bisschen was, heute die Wanderung, wenn du eure Kinder schon mal anmelden, dass sie von David getragen werden. So, und das ist damit gemeint. Kein Neubekehrter, weil er nicht die charakterliche Stärke, die charakterliche Ausprägung mitbringt, um ein Leiter zu werden. Es gibt verschiedene Dinge im Wort Gottes, wo die Bibel sagt, dass uns das aufbläht. Eine Sache ist zum Beispiel, wie wir es gerade gelesen haben, wenn wir zu früh in Positionen gesetzt werden, für die wir noch nicht genug vorbereitet sind, das bläht uns auf. Eine andere Sache, die unseren Stolz aufbläht, ist Erkenntnis ohne Liebe. 1. Korinther Kapitel 8, Vers 3. Und es gibt noch andere Bibelstellen. Interessantes Bibelstudium, könnt ihr euch mal angucken. Einfach nur Plan bei Bibelserver eingeben und ihr werdet alle Bibelstellen finden. Und ihr werdet sehen, die Bibel sagt nicht viel über körperliche Blähungen. Okay, so wo war ich denn jetzt? Nicht an Zeit, sondern an Reife wird es gemessen. Es geht um Gehorsamschritte, um Zerbruchserfahrungen und um Treue, die eine Person bewiesen hat. Jeder von uns hat etwas, worin er treu sein kann, worin er seine Treue beweisen kann. Und Jesus sagt, wenn ihr doch, seid doch bitte treu, wenn ihr im Kleinen treu seid, seid ihr auch im Großen treu. So, wenn ich unwillig bin, die Toiletten zu putzen oder meine Wäsche zu waschen oder in der Gemeinde Aufgaben zu nehmen, zu übernehmen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt zu meinem Gabenspektrum gehören, die quasi jeder Depp machen kann, dann du aber damit treu bist, dann beweist du Gott und du beweist deinen Geschwistern, okay, den kann man auch mehr anvertrauen. Weil wenn du nicht treu bist mit dem Kleinen, wirst du auch nicht treu sein mit dem Großen. Ist ganz klar das, was Jesus sagt. Okay. 16. 1. Timotheus 3, Vers 7. Er muss aber ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Wenn du auf Arbeit stinkend faul bist und nur immer den Weg des geringsten Widerstandes gehst und mit einer Null-Bock-Stimmung da auftauchst und dein Chef denkt, oh, wann werde ich denn endlich los, wann ist die Probezeit rum, dass ich noch kündigen kann oder so, dann hast du kein gutes Zeugnis von außen. Es gibt natürlich Leute, und das habe ich auch selbst erlebt, Leute, die einfach nur kritisch sind, weil sie Jesus hassen. Und wenn man weiß, dass man Christ ist, dann nur noch Schlechtes an einem sehen. Mit so jemandem zusammenarbeiten ist nicht besonders schön. Wo man es einem Chef dann gar nicht mehr recht machen kann, das ist nicht das, was ich meine. Sondern wenn deine Kollegen, dein Chef, die müssen überzeugt sein, dass was der macht, das hat Hand und Fuß. Das ist diese Person macht eine gute Arbeit. Und man kann nicht sagen, irgendwie, keine Ahnung, 5 vor 10 lasse ich den Hammer fallen, egal was hier ist, egal wie viele Kunden im Geschäft sind, mir ist egal, ich gehe nach Hause, ich habe Feierabend. Solche ganz praktischen Dinge. Oder heute habe ich keinen Bock auf Arbeit und ich habe auf einmal auch so Kopfschmerzen. Ich gehe zum Arzt oder so. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute krank sind, überhaupt nicht. Und wenn du krank bist, bitte geh zum Arzt und lass dich krank schreiben. Aber einfach nur, weil du keine Lust hast, zu sagen, nee, und das auszureizen, die Möglichkeiten, die unser Land da bietet, das sind Sachen, die offenbaren charakterliche Schwächen. Und da wird dir dein Arbeitgeber kein gutes Zeugnis ausstellen. So, wie finden wir jetzt nun raus, ob jemand ein gutes Zeugnis von außen hat? Ja, das ist eine gute Frage. Wieder mal. Du hast Arbeitszeugnisse?
Keine Zeugnisse.
Sie hat sich stets bemüht. David Blaschke hat sich stets bemüht. So, und,
Ich kann noch gucken, wie er sich nicht nur wie er sich in der Gemeinde verhält, sondern auch mal außerhalb mit ihm irgendwas unternehmen und gucken, wie er sich da
verhält. Ja. Wie denken deine nichtgläubigen Eltern von dir, die nicht in der Gemeinde sind? Finden die dich furchtbar und denken, oh, mit dem, ach, das ist ja so schlimm und der Glaube hat ihnen nur noch mehr geschadet in seinem Charakter, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Aber beweist du, dass du einen guten Charakter hast und dass du auch dich ehrbar verhältst gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde sind? So, das ist einfach wichtig, weil sonst entstehen üble Nachrede, wenn wir erleben das ja fast wöchentlich, wenn irgendwelche Politiker, wenn da was wie dieser Richter da in Amerika, das ist 30, 40 Jahre her, und dann kommt eine Frau und sagt, der hat mich mal vergewaltigt. Und auf einmal gerät alles ins Wanken. Es ist egal, ob das 30, 40 Jahre her ist. Er hat ein schlechtes Zeugnis von außen und seine Kandidatur war da ziemlich in Gefahr. Aber Trump hat es durchgezogen. Genau. 17. Ein Ältester soll nicht eigenmächtig sein. Titus 1, Vers 7. Ich glaube, da steht auch nur eigenmächtig. Genau. Nicht eigenmächtig. Eigenwillig. Ein Leiter, und das ist auch eine Sache, die kann man wunderbar üben, sollte die Qualität mitbringen, sich hinterfragen zu lassen und mit anderen Menschen abzuwägen, was die beste Entscheidung ist, die er treffen sollte. Wenn jemand eigenwillig einfach nur selber überlegt, ja, so mache ich das jetzt, bumm, egal was die anderen sagen, und dann, das ist quasi ein, so eine Person disqualifiziert sich für Teamarbeit. Und Leiterschaft ist Teamarbeit. Gemeinde ist Teamarbeit. So, Mike Bickel hat mal gesagt, als David seine Berufung bekommen hat, da von Samuel, hat David wahrscheinlich gestöhnt, als man ihm sagte, du bist der nächste König von Israel. Und David sagte nur, oh nein, Tausende von Mitarbeitern treffen. So, aber das ist das, was Leitung am Ende ist. Es ist Mitarbeit in einem Team mit Menschen, die alle Bedürfnisse haben, die alle Gaben haben, die alle Baustellen haben, die Schwierigkeiten haben. Und da ist es wichtig, dass man die Fähigkeit mitbringt, einander zuzuhören, sich selbst hinterfragen zu lassen. Und in einem Leiter würde ich ein großes Maß an Hinterfragbarkeit zutrauen. Dass ich eben nicht nur, dass er nicht sagt, das ist alles meine Privatsache, wie ich mit meinem Geld umgehe, was ich mache, das ist alles meine Privatsache, sondern dass man freiwillig die Offenheit mitbringt und sagt, du, wir überlegen gerade in der Familie das und das, was hältst denn du davon? Und dann, bei mir war das immer Felix, ich wusste, der weiß alles, der hat Ahnung von allem, egal was ich habe, ich frage ihn einfach, das ist Experte in allem, von allem mal ein YouTube-Video geguckt und hat zu allem was zu sagen. Felix, wie machen wir das? Ein anderer Felix, nicht du. Aber du bist vielleicht auch ein Experte in allem, kann auch sein. Und dann haben wir uns gegenseitig beraten. Also bevor Felix, er hatte seine Geschäftsidee mit diesem Elterngeld-Ding, und da kam Felix zu uns, zu Kati, und hat gesagt, das ist meine Idee, was haltet ihr davon? Würdet ihr mit mir beten? Guckt, ob das dran ist, ob ihr auch das Empfinden habt. Und das ist eine Eigenschaft, die ganz, ganz wichtig ist, als Team und in Leitung. Und die Leiter sind diejenigen, die darin vorangehen. Dass, wenn ich eine Entscheidung treffe in der Gemeinde und die kommuniziere zu euch, dass ihr dann nicht sagen könnt, was hast denn du denn dabei gedacht? Und sage ich, nee, ich habe mir das nicht gedacht. Wir haben uns das gedacht. Wir haben das besprochen, wir haben das durchgebetet, wir empfinden, dass das die Leitung des Herrn ist. Weil wir eben nicht eigenmächtig handeln, sondern weil wir zusammen leiten und weil wir uns unter der Leitung des Geistes verstehen. Okay. 18. Ein Ältester sollte, jetzt muss ich mal gucken, kleinen Moment. Sollte nicht jezornig sein. Jezun bedeutet die Unberechenbarkeit. Was passiert, wie eine Person reagiert, wenn etwas passiert, was ihr nicht passt? Bin ich jezornig? Habe ich Ausraster? Werde ich schnell sauer, wütend? Habe ich mein Temperament nicht unter Kontrolle? Das sind wichtige Fragen, ja? Auch in der Ehe übrigens. Kann ich mich zurückhalten? Habe ich gelernt, auch mal still zu sein, auch wenn mal was nicht passiert und erstmal jemanden anders ausreden zu lassen? Oder muss ich immer gleich? Leiter haben gelernt, vor dem Kreuz Christi zu leben. Schnell zur Vergebung zu sein. Schnell Personen zu vergeben, nicht nachtragend zu sein, sondern sie freizulassen. Nicht das festzuhalten innerlich dann doch irgendwie heimzahlen zu wollen und dann so eine Haltung zu haben wie, ich hab's doch gewusst. Und das kommt oft vor, dass man da die Versuchung hat übrigens. Zumindest bei mir. Und dann sage ich dann immer, Paulus hat immer gesagt, ich hab's euch doch gesagt. Aber mir wird das nicht zugemessen. Ein Ältester soll das Gute lieben. Und zwar das, was die Bibel als gut bezeichnet. Und das ist das Wort, das Gebet, die Gemeinschaft, der Dienst und so weiter und so weiter. Eine Leidenschaft und eine Hingabe an das Reich Gottes und an die Dinge des Reiches Gottes haben. Und einen leidenschaftlichen Hass auf all das, was dem in Sünde steht. Zuallererst natürlich Sünde und Lügen über Gott. Einen Eifer für das Gute und für die Dinge des Reiches Gottes. Jetzt kommen wir ziemlich schnell hier voran. Gerecht. Nach bestem Wissen und Gewissen sollte ein Leiter gerecht sein. Wir können natürlich das Wort gerecht, beziehungsweise Gerechtigkeit, habe ich auch schon drüber gepredigt, in zwei verschiedenen Arten verstehen. Einmal diese Fairness und wir behandeln alle gleich. Und das ist eine Sache, die theoretisch sehr schön klingt, aber praktisch unmöglich ist. Ich kann mein Bestes geben, zu gucken, dass ich jeden fair behandle. Es ist in der Familie so, es ist in der Gemeinde so, es ist auf Arbeit so, dass ich jeden fair behandle. Aber es wird passieren, dass ich auch mal ungerecht, unfair bin. Dass ich einem was zugestehe, was ich einem anderen nicht zugestehen habe. Dass ich von einem mehr verlange, als ich von dem anderen verlangt habe. Und das liegt in der menschlichen Schwäche begründet. Und dann haben wir dieses Wort Gerechtigkeit gerecht als ein Lebenswandel, der Gott gefällt. Darüber habe ich viel schon gesagt in der einen Predigt über nach Gerechtigkeit, Hungern und Dürsten. Könnt ihr euch anhören. Ich hoffe, ihr habt dann viele Fragen, weil wir werden jetzt ganz schön früh fertig. Ein Leiter sollte heilig sein. Das heißt, ich sage mal wieder dieselben Sachen, weil es alles so wichtig ist, dass wir wirklich uns der Sünde enthalten, die Sünde unser größter Feind ist und dass wir uns zu den heiligen Dingen halten und dass wir ein Leben in Heiligkeit führen. Es steht geschrieben in 1. Petrus Kapitel 3, ich bin heilig, er zitiert das dritte Buch Mose, glaube ich, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Weil unser Gott heilig ist, sollen auch wir heilig sein, weil wir zu seinem Volk gehören. Das heißt, all die Dinge, die dieser Heiligkeit und dieser Reinheit entgegenstehen, haben in unserem Leben nichts verloren. Und wir sind immer zu darin bestrebt, in dieser Heiligung, dieser Heiligkeit nachzujagen. Das hat hier ist, denke ich, nicht gemeint, dass wir gerecht im Sinne von, gerechtfertigt, geheiligt sind in Christus. Das sind ja alle Gläubigen. Sondern dass hier ist ein gewisser Lebensstil gemeint und ein Eifer und ein Herz dahinter. Beherrscht. Selbstbeherrschung ist eine Frucht, ein Teil der Frucht des Geistes, das ist theologisch richtig formuliert. Ist nicht eine Frucht des Geistes, sondern ein Teil der Frucht des Geistes. So, Jesus möchte durch seinen Geist in uns Selbstbeherrschung wirken. Dass wir die Einzigen sind, die bestimmen, was wir für Entscheidungen treffen. Nicht mein Ehepartner, nicht mein Pastor oder sonst irgendjemand, nicht meine Denomination oder irgendjemand in der Gemeinde, der versucht, mich zu manipulieren, sondern ich treffe Entscheidungen. Und ich treffe Entscheidungen, für die ich allein verantwortlich bin. Zu sagen, also das ist zum Teil ist ein Privileg. Wir haben diesen freien Willen und Jesus möchte, dass wir dass wir aktiv Entscheidungen treffen. Und zum anderen ist es auch eine, wie sagt man, eine Verantwortung. Eine Verantwortung, die ich dann trage, weil ich dann derjenige bin, der Entscheidungen getroffen hat und ich muss für diese Entscheidungen gerade stehen. So, noch hier, das hat auch mit Reife eines Charakters zu tun. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, Punkt 23. Der Älteste sollte ein Vorbild im Glauben sein. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 9, gleich hinter Vers 8, was wir gestern gelesen haben, sagt er, was ihr an mir gesehen und gehört habt, was ihr an meinem Leben gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Halleluja. Das ist ein wunderbares Leben, zu anderen sagen zu können, hey, was du in mir siehst, was du an meinem Leben siehst, mach das einfach nach und Gott wird mit dir sein. So hat Gott den Menschen geschaffen. Ich weiß, ihr wisst es alle, ich sage es trotzdem, was Kinder sehen bei euch, das werden sie tun. Es bringt nichts zu sagen, wenn du selber rauchst, Kinder, ihr dürft nicht rauchen, das ist schlecht für die Gesundheit. Früher oder später wird es soweit sein, die werden rauchen, weil sie das getan haben, was sie sehen. Und so hat Gott das irgendwie als ein göttliches Prinzip gesetzt, dass wir nachahmen. Dass wir Nachahmer Christi sind und dass wir Nachahmer von Vorbildern im Glauben sind. Wir brauchen alle Vorbilder im Glauben. Und ein Leiter sollte ein Vorbild im Glauben sein. Der sollte immer, das sage ich lieber nicht. Ein Leiter sollte Vorbild im Glauben sein. Andere, Frischbekehrte und aber auch Reifchristen sollten sich ihn angucken und sehen können, wo sie noch Nachholbedarf haben und wo sie noch dran arbeiten können. Ich möchte mit einem Zitat schließen von E.W. Tozer. Der Pharisäer ist hart mit anderen und nachsichtig mit sich selbst. Der geistliche Christ ist hart mit sich selbst und nachsichtig mit anderen. Das ist ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wie der Charakter und das Leben eines Leiters aussehen sollte. Wir sollten hart mit uns selber sein, in Sachen von Disziplin, in Sachen von Lebenswandel, in Sachen von Umgang mit Geld, in all diesen 23 Punkten und gnädig und nachsichtig und barmherzig mit anderen, wenn sie dem eben nicht genügen können und zu kurz kommen. Und anstatt zu verurteilen und zu richten, ihnen zu helfen und sie mitzunehmen, ein Vorbild darin zu sein und auch auszuhalten. In der Gemeinde müssen wir manchmal einander aushalten in Liebe. Nicht mit dieser Haltung kommen, hast du es jetzt immer noch nicht begriffen? Wie lange denn noch? Sondern wir tragen einander. Margret hat das mal im Gottesdienst erzählt. Jesus sagt, wie lange soll ich euch ertragen? Und damit ist nicht mal du bist so nervig, wie lange muss ich dich noch ertragen? Sondern damit ist gemeint, ich nehme dich auf meine Schultern und ich trage dich noch weiter. Bis du zu einem gewissen Punkt erreicht hast, dass du selber laufen kannst. Heute bei der Wanderung, manche Kinder müssen die ganze Zeit getragen werden. Und die werden getragen, bis sie selber irgendwann laufen können. Okay? Gut. Hat noch jemand zu diesen Punkten eine Frage? Beziehungsweise, wenn ihr was noch mit reingeben wollt, dann dürft ihr das natürlich auch tun. War das alles so gut erklärt?
Ja, siehst du?
Das kann ich doch nicht glauben. Willst du noch was sagen, Thomas? Nee. Jonathan? In Ruhe drüber nachzudenken. Thomas und Jonathan haben sich das im Februar schon alles angehört, die 23 Punkte. Aber da ging das alles mal ein bisschen länger. Gut, okay, ich bete mal. Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Charakterpunkte vorgelebt hast, dass wir in jedem einzelnen Punkt dich selber sehen können und erkennen können, wie du bist. Und Herr, wir bitten dich, dass du all diese vielen Punkte, so eine Fülle, die wir jetzt gar nicht mit einmal begreifen können, dass du anfängst und weitermachst darin, unseren Charakter zu formen und zu schleifen. Und ich danke dir, Herr, dass du in deinem Wort sagst, dass du derjenige bist, der Töpfer ist. Und wir sind der Ton in deiner Hand und wir wollen auch der Ton in deiner Hand bleiben, dass du uns formen kannst und dass aus uns der Charakter und der Mann, die Frau wird, die du dir wünschst und die du dir vorstellst und die dir die meiste Ehre bringt. Herr, weil so wollen wir leben, dass wir andere mitnehmen können, ihnen in Liebe begegnen können und sie mitnehmen können auf diese wunderbare Reise hin nach Zion und auf diesem schmalen Weg zu wandeln, bis wir angekommen sind, bis wir vollkommen sind, wenn wir in die Herrlichkeit eingegangen sind. Herr, ich danke dir, dass du Leiterschaft gesetzt hast, auch hier in dieser Gemeinde. Ich danke dir für die Verantwortung und das Privileg, Leiter zu sein, und ich bitte dich einfach, Herr, dass du auch jeden Einzelnen hier, der an einem gewissen Punkt eine Berufung hat für Leiterschaft, dass du ihnen zeigst, wie sie das umsetzen können, wie sie da noch, wie sie noch weiter an sich arbeiten lassen können von deiner Liebe und von deiner Gnade und darin wachsen können. Ich bitte dich auch, dass, wenn das dein Wille ist, dass du aufzeigst, wo eventuell Zweierschaften sich bilden, also dass wir zusammen diese Wege gehen können und wo wirklich wir zusammen auch an uns arbeiten und uns nicht zurückziehen, nicht eigenmächtig sind. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Amen.